Herr, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen in diesem Gottesdienst, dass wir als deine Kinder zu dir kommen dürfen. Und ich danke dir, dass du uns dein Wort schenkst, um in unsere Herzen zu reden, um in unseren Alltag hineinzusprechen. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt bereit machst, auf dich zu hören und dir zu begegnen. Rede du, Herr, und verändere du uns. Amen. Letzte Woche haben wir über Josia nachgedacht und gelesen und gehört aus 2. Chronik 34 und heute will ich den Anschluss daran machen mit 2. Chronik 35, das nächste Kapitel am Ende des Chronikbuches und es geht um Josia und im Prinzip einen zweiten Teil von Josia. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass Josia mit 8 Jahren zum König ernannt wurde oder mit 8 Jahren König geworden ist. Und dass er einiges verändert hat. Er hat mit 16 Jahren angefangen, das ganze Land Israel zu reinigen von Götzen. Und ich habe das nochmal als Erinnerung hier aufgestellt. Wir hatten diese 3 Punkte. Er hat das Land von Götzen gereinigt. Und er hat den Tempel ausgebessert, das Haus Gottes renoviert, erneuert. Und dann ist der Höhepunkt eigentlich in seinem Leben, wo er 26 Jahre alt war. Und bei der Renovierung des Tempels wurde das Buch des Gesetzes gefunden. Das 5. Mosebuch, was Mose geschrieben hat, was verschüttet gegangen ist und was wieder aufgetaucht ist bei dieser Renovierung. Und er lässt es lesen, er liest es selbst oder lässt es sich vorlesen und dann liest er es vor dem ganzen Volk. Und er tut Buße, er kehrt um und er macht einen Bund mit dem Volk und er erlebt Erneuerung und in ganz Israel herrscht ein neuer Wind und eine Aufbruchsstimmung. Und an dieser Stelle steigen wir quasi jetzt ein. An diesem Punkt, wo sie diesen Bund erneuert haben mit Gott, wo Josia das Volk mit hineingenommen hat in diese Erneuerung. Und wir dürfen weiter von Josia lernen. Und wenn wir an den Anfang des Kapitels 35 schauen, dann sehen wir einen riesigen Festgottesdienst. Einen riesigen Festgottesdienst anlässlich dieses Buchfundes, beziehungsweise dessen, was dort drin steht. Und Josia hat dort drin gelesen und gehört, dass Gott Israel aus Ägypten befreit hat. Und dass er angeordnet hat, dass Israel jedes Jahr ein Passafest feiern soll. Ein Passafest als Erinnerung zum Auszug aus Ägypten. Und dieses Passafest ist jahrhundertelang nicht gefeiert worden. Und Josia hört es und sagt, das müssen wir machen. Und er feiert das Passafest mit dem ganzen Volk. Und ich lese heute nicht das ganze Kapitel, ich lese auszugsweise einzelne Verse an verschiedenen Stellen verteilt. In Kapitel 35, Verse 1 und 2 lesen wir, und Josia hielt dem Herrn ein Passa in Jerusalem. Und sie schächteten das Passa am 14. Tag des 1. Monats. Und er stellte die Priester auf ihre Posten und ermutigte sie zu ihrem Dienst im Haus des Herrn. Josia entscheidet, wir feiern dieses Passa, wir feiern diesen Gottesdienst. Und er holt die Priester und die Leviten und jeder soll an seinen Platz, den von Gott vorgesehenen Platz bei der Feier des Passamahls, Passafestes. Und dann lesen wir ein paar Verse weiter, was die Grundlage ist für diesen Gottesdienst. Wir lesen von der Grundlage des Gottesdienstes, nämlich das Wort Gottes. In Vers 6 lesen wir dort, beauftragt Josia die Priester und sagt, heiligt euch und bereitet es zu für eure Brüder, das Passa, dass sie handeln nach dem Wort des Herrn durch Mose. Das heißt, sie sollen das ausführen, was Gott gesagt hat. Die Grundlage für das, wie sie das Passa feiern, wie sie diesen Festgottesdienst angehen, ist das Wort Gottes. Sie halten sich an das, was Gott Mose offenbart hat. Dass sie handeln nach dem Wort des Herrn. Und ein paar Verse später lesen wir zweimal eine ähnliche Formulierung noch. In Vers 12 lesen wir, damit sie es dem Herrn darbrichten, wie es im Buch Mose geschrieben steht. Das heißt, sie gucken genau, was hat Gott eigentlich da angeordnet und setzen das um. Und in Vers 13, und sie brieten das Passa am Feuer nach der Vorschrift, so wie Gott es angeordnet hat. Es wird alles so durchgeführt, wie es Gottes Willen entspricht, wie Gott es in seinem Wort offenbart hat. Josia ordnet das an, er lässt die Bundeslade in den Tempel bringen und er ordnet den Leviten an, dass sie das Passa schächten, dass sie sich selbst heiligen und vorbereiten und dass sie das Passa zubereiten für das Volk. Und die Grundlage dafür ist das Wort Gottes. Und so wie für Josia die Grundlage des Wort Gottes ist, so können wir das genauso für uns sehen. Wir leben vom Wort Gottes. Unsere Gottesdienste sollen als Grundlage das Wort Gottes haben. Maßgebend für unser Gemeindeleben ist das Wort Gottes. Nicht irgendwelche ausgedachten Ideen oder sonst irgendwas, sondern das Wort Gottes. Und genauso auch für dein persönliches Leben kannst du das genauso sehen oder solltest du es genauso sehen. Das für dein persönliches Leben ist maßgebend, was Gott sagt in seinem Wort. Und so wie Josia und die Priester sich danach richten, so soll sich unser Leben danach richten. Das ist die Grundlage für unseren Gottesdienst. Und ich will euch ermutigen, dass ihr das immer wieder prüft, dass wir es prüfen, was wir tun, was wir machen, was wir im Gottesdienst machen, was wir in der Gemeinde machen, was du in deinem persönlichen Leben machst, worauf du dich ausrichtest, dass du das am Wort Gottes überprüfst. Und wir lesen weiter und schauen, was ist die Haltung, in der die Israeliten den Gottesdienst feiern. Die Verse 7 und 8. Und Josia schenkte den Söhnen des Volkes Kleinvieh, Lämmer und Ziegen. Alles zu den Passaopfern für alle Anwesenden. 30.000 an der Zahl. Dazu 3.000 Rinder und dies aus dem Besitz des Königs. Auch seine Fürsten schenkten freiwillig Gaben für das Volk, für die Priester und für die Leviten. Hilkia, Zachariah und Jechiel, die Obersten des Hauses Gottes, gaben den Priestern für die Passaopfer 2600 Lämmer, dazu 300 Rinder. Josia spendet Tiere für das Opfer. Und nicht nur Josia, sondern auch die Fürsten im Volk, die tun es ihm genauso. Die Leiter, die führenden Leute im Tempel spenden es. Und mit was für einer Haltung tun sie es? Wir haben ein kurzes Wort, ein kleines Wort, was uns den Hinweis gibt. Sie schenkten es freiwillig. Sie schenken es von Herzen. Josia hat nicht gedacht, naja, jetzt weist Gott uns das an und jetzt muss ich irgendwie natürlich auch was geben. Ich bin ja König und das hat man als König so zu tun. Nein, er tut es freiwillig, er tut es von Herzen. Und das ist die angemessene Haltung für diesen Gottesdienst der Israeliten. Und das ist auch die angemessene Haltung für uns im Gottesdienst. Dass wir in den Gottesdienst gehen mit einer Haltung, die von Herzen kommt. Wir wollen von Herzen gerne Gott begegnen und von Gott hören. Und nicht, weil ich das schon immer so gemacht habe oder weil ich es muss, sondern weil ich es von Herzen gerne tue. Und mit diesem Passafest geschieht in Israel eine Erneuerung, eine Reformation, die vom Herzen ausgeht. Und wir lesen einige Verse später, ab Vers 16 in dem Kapitel, so wurde an jenem Tag der ganze Dienst des Herrn eingerichtet, die Passafeier und der Brandopferdienst auf dem Altar des Herrn nach dem Gebot des Königs Josia. So feierten die Kinder Israels, die anwesend waren, zu jener Zeit das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang. Es war aber kein derartiges Passa in Israel gefeiert worden seit der Zeit des Propheten Samuel. Und keiner der Könige von Israel hatte ein solches Passa veranstaltet, wie Josia es hielt mit den Priestern und Leviten und mit ganz Juda und mit allen, die von Israel anwesend waren, auch mit den Einwohnern von Jerusalem. Das Passa wurde gefeiert und wir erfahren, es ist das erste Passa seit der Zeit von Samuel. Das ist erstaunlich. Da vergehen 350 bis 400 Jahre an Geschichte des Volkes Israel mit zig verschiedenen Königen und keiner feiert dieses Passa. Das, was so wertvoll und so wichtig ist. Aber stell dir das vor, was für ein Event ist das bei Josia? Generation vorher, die Leute könnten ihre Großeltern oder Urgroßeltern fragen und keiner von denen hat das jemals erlebt, dass so ein Passafest gefeiert wurde. Und auf einmal kommen da alle zusammen und sie feiern dieses Fest mit zigtausend Leuten. Was für ein Event ist das? Was für eine Erneuerung, was für ein Aufbruch geschieht hier in Israel, von Josia ausgehend für das ganze Volk, die sich neu ausrichten auf Gott. Und so wie Josia und Israel sich neu auf Gott ausrichten, hast du die Gelegenheit, dich immer wieder neu auszurichten auf Gott. Heute dich an das zu erinnern, was Gott in deinem Leben getan hat. Wir feiern nachher das Abendmahl. Das Abendmahl ist im Prinzip das Nachfolgefest vom Passafest. Es weist uns auf die Rettung hin, die wir erleben, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Und es weist uns darauf hin, dass das ein Neuanfang, ein Neubeginn ist, eine Reformation, eine Erneuerung in unserem Leben. Und wenn du nachher zum Abendmahl gehst, dann kannst du genau das für dich tun, dass du dich neu erinnerst an das, was Gott für dich getan hat. Indem du dich an das zurückerinnerst, was er getan hat. Was kann aus so einem Neuanfang passieren? Wie großartig ist die Perspektive für Israel? Oder könnte sie sein an dieser Stelle? Und wir sehen noch einen weiteren Punkt in dieser Feier, nämlich das Zentrum des Gottesdienstes. Das ist das Evangelium. Das Evangelium vom Lamm Gottes. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kommt das Evangelium hier in diesem Text vor? Ich habe es nicht gelesen und vielleicht kennst du den Text oder kannst ahnen, was so in den Zeilen dazwischen steht, und da taucht nirgendwo das Wort von Evangelium auf. Es taucht doch nicht Jesus auf. Es taucht doch nicht Rettung auf oder sonst irgendwas. Aber das Evangelium ist das Zentrum in diesem Gottesdienst und ich will euch das erklären. Bei diesen ganzen Feierlichkeiten, Festivitäten, all dem, was da passiert ist, gibt es zwei wesentliche Dinge, die dem Volk Gottes anschaulich und greifbar vor Augen malen, was das Evangelium bedeutet. Nämlich, dass Gott rettet aufgrund seiner Gnade, dass er uns unsere Schuld vergibt und dass er uns befreit von aller Sünde. Dass er uns ein neues Leben schenkt. Und diese zwei wesentlichen Dinge sind zum einen die Brandopfer, die gebracht wurden. Die Brandopfer waren dafür da, dass sie gezeigt haben, wir sind schuldig, du und ich, das ganze Volk ist schuldig. Und wir brauchen ein stellvertretendes Opfer, damit wir frei ausgehen können. Wir brauchen jemanden, der an unserer Stelle stirbt, dessen Blut vergossen wird, damit unser Blut nicht vergossen wird für unsere Schuld. Das Brandopfer ist das Erste und das Zweite ist das Passafest. Das Passafest ist die Erinnerung an den Auszug des Volkes aus Ägypten. Sie wurden befreit aus der Sklaverei. Und das Passafest im ganz konkreten, in der konkreten Situation in Ägypten war, dass die Israeliten an die Türpfosten das Blut eines Lammes gestrichen haben. Und dass überall, wo dieses Blut des Lammes an den Türen war, die Israeliten, die in dem Haus waren, die wurden verschont vom Gericht Gottes. Sie haben überlebt. Sie haben nicht überlebt, weil sie bessere Menschen waren. Sie haben nicht überlebt, weil sie mehr Opfer geopfert haben. Sie haben überlebt, weil sie auf Gottes Wort vertraut haben und weil sie dieses Blut an die Türpfosten gestrichen haben. Gott erinnert sein Volk an das, was wirklich wesentlich ist während dieses Passafestes. Es geht nicht um unser Feiern im Gottesdienst. Es geht nicht um das Fest an sich. Es geht nicht um die Gemeinschaft an sich. Sondern es geht um das, was Gott für uns getan hat. Und das ist bei diesem Passafest sehr deutlich, bei der Bedeutung des Passafestes. Und das ist für uns genauso wesentlich. Wir feiern nicht Gottesdienst für unsere Gefühle oder damit wir was getan haben. Sondern im Gottesdienst geht es um das, was Gott für uns getan hat. Was Gott für dich getan hat. Und wenn du Christ bist, dann hast du selbst so ein Passa erlebt. Du hast es erlebt, wie Gott gekommen ist und dir deine Schuld vergeben hat. Wie Gott dich befreit hat aus der Sklaverei der Sünde und des Todes. Und du darfst heute hier sein und darfst Gott loben und preisen für das, was er getan hat in deinem Leben. Und wir könnten sagen, die Perspektive bei Josia ist doch grandios. Hier entsteht was Neues. Aber wenn wir ein bisschen vorspulen, dann sehen wir sehr schnell nach dem Tod Josias, da kommen wir gleich zu, nach dem Tod Josias verfällt das Volk wieder in alte Muster. Das ist tragisch, oder? Hier ist so eine hoffnungsvolle Perspektive, aber zu schnell ist sie wieder vorbei. Hier ist eine Aufbruchsstimmung, Es scheint alles perfekt zu sein. Josia, der König, ein Superkönig, das Volk, was mitgeht, dieses großartige Passafest und diese großartige Feier. Aber das war nicht alles perfekt. Das ist nicht das Ende von Josias Geschichte. Das ist nicht das Ende von Israels Geschichte. Und es geht leider tragischerweise weiter. Aber wir können an dieser Stelle noch etwas weiteres Wichtiges sehen. Wir können sehen, dass es eine Sehnsucht nach mehr gibt. Dass Josia nicht das ultimative Ziel ist von der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Josia ist nicht der, auf den alles hinläuft und bei dem dann letztlich alles perfekt ist. Josia ist nicht die ultimative Hoffnung des Volkes. Josia ist nicht der Retter von Israel. Und wir können sehen, dass Israel und dass wir jemand anderen brauchen. Wir brauchen einen anderen König. Wir haben eine Sehnsucht nach mehr. Und ich lese uns die letzten 8 Verse aus dem Kapitel 35, das Ende von Josia. Nach alledem, als Josia das Haus des Herrn wiederhergestellt hatte, zog Necho, der König von Ägypten, herauf, um bei Karkemisch am Euphrat eine Schlacht zu liefern. Und Josia zog aus ihm entgegen. Jener aber sandte Boten zu ihm und ließ ihm sagen, was habe ich mit dir zu schaffen, du König von Juda? Nicht gegen dich ziehe ich heute, sondern gegen ein Haus, das mit mir im Krieg liegt. Und Gott hat gesagt, ich solle eilen, lass ab von Gott, der mit mir ist, damit er dich nicht verderbe. Aber Josia wandte sein Angesicht nicht von ihm ab, sondern verkleidete sich, um mit ihm zu kämpfen. Und er hörte nicht auf die Worte Nechos, die aus dem Mund Gottes kamen, sondern er zog zum Kampf auf die Ebene bei Megiddo. Aber die Schützen trafen den König Josia, und der König sprach zu seinen Knechten, bringt mich weg, denn ich bin schwer verwundet. Da hoben ihn seine Knechte von dem Streitwagen auf seinen anderen Wagen hinüber, den er bei sich hatte, und brachten ihn nach Jerusalem. Und er starb und wurde begraben in den Gräbern seiner Väter. Und ganz Juda und Jerusalem trug Leid um Josia. Und Jeremia dichtete ein Klagelied auf Josia, und alle Sänger und Sängerinnen haben seitdem in ihren Klageliedern von Josia geredet bis zu diesem Tag. Und man machte sie zum Brauch in Israel. Und siehe, sie sind aufgezeichnet in den Klageliedern. Was aber mehr von Josia zu sagen ist und seine Frömmigkeit nach der Vorschrift des Gesetzes des Herrn und seine Geschichte, die frühere und spätere, siehe, das alles ist aufgezeichnet im Buch der Könige von Israel und Juda. Was für ein tragisches Ende, oder? Das passt nicht zu dem, was wir vorher von Josia gelesen haben. 1,5 Kapitel sind wir begeistert, kommen wir mit in diese Geschichte hinein und sagen, Josia, super, was für ein Vorbild, was für ein König. Und so ein Ende? Da ist dieser ägyptische König, dieser Necho. Und dieser Necho ist auf dem Weg von Ägypten nach Assyrien. Ich habe das euch auf der Karte, versuche ich das zu zeigen. Hier unten ist Ägypten, da kommt der Necho her und hier oben ist Assyrien. Und zu der Zeit fing an, das Babylonische Reich stärker zu werden. Und sie haben Assyrien Konkurrenz gemacht und werden einige Jahre später auch Assyrien komplett übernehmen, das ganze Reich. Aber wie ihr sehen könnt, der Weg von Ägypten hierhin führte immer durch Israel hindurch. Ja, das war die Standardroute. Sie müssen von Ägypten hier durch, hier hoch und hier gibt es dann den Kampf, nee, da oben, Karkemisch, ne? Genau. Da wird es den Kampf geben, soll es den Kampf geben zwischen Assyrien und Babylon und Ägypten war verbündet mit Assyrien. Das heißt, sie wollten ihnen zur Hilfe eilen, dieser Necho. Und das sagt er dem Josia. Er sagt, ich bin doch nur auf der Durchreise. Ich will doch gar nicht zu dir. Ich will dich gar nicht erobern und angreifen. Ich will doch eigentlich weiter. Lass mich einfach durch. Und als ob das nicht genug ist, er sagt sogar, Gott hat mir das gesagt. Gott ist mit mir. Und jetzt lass von mir ab. Lass mich in Ruhe. Ich will einfach weiter. Ich will, lass mich einfach durch. Und was macht Josia? Er ignoriert alle Warnungen. Er ignoriert alle Warnungen. Und letztlich kommt es, wie es kommen muss. Josia wird schwer verletzt und er stirbt in diesem Kampf, in einem völlig sinnlosen Kampf. Ein Kampf, den er sich hätte sparen können und er hätte leben können. Mit 38 Jahren stirbt Josia. Gerade war er noch der Held, der Erneuerer des Volkes. Und jetzt ist Josia einer, der Gottes Reden und Wirken ignoriert. Der immun ist, oder so scheint es, der immun ist gegen Gottes Reden. Josia ist nicht bereit, von seinem Plan abzuweichen. Er geht nicht hin und befragt Gott, was ist dein Wille? Er hört nicht auf Gottes Wort, was Gott durch Necho zu ihm spricht. Das ist tragisch. Aber vielleicht kennst du sowas auch. Vielleicht hast du sowas schon erlebt. Dass wir auf der einen Seite gigantische, großartige Erlebnisse mit Gott haben und wir den Eindruck haben, nichts kann mir im Weg stehen. Und dann braucht es vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen später, und wir erleben eine Situation, wo wir erschreckend feststellen müssen, wir können wohl auch immun gegen Gottes Reden und Wirken sein. Wir können das auch ignorieren. Gerade noch so großartige Erlebnisse mit Gott wie Josia und im nächsten Moment eine erschreckende Ignoranz gegenüber Gottes Wirken in unserem Leben. Lass uns das eine Warnung sein. Bei Josia war das möglich. Innerhalb von wenigen Jahren, dass er scheinbar diesen Draht zu Gott und diese Begeisterung für Gott, dass das verflossen ist. Dass das nicht mehr die hohe Relevanz hatte wie in seinen früheren Jahren. Josia ist ein Held von Israel, ein erfolgreicher König, und gleichzeitig ist er doch nur ein Lichtblick, ein kleiner Lichtblick in der Geschichte der Könige Israels. 19 Könige, und nur die wenigsten davon folgen wirklich Gott von ganzem Herzen. Und Josia ist einer davon, und das ist ein wunderbarer Lichtblick. Aber es ist nur ein kleiner Lichtblick. Es gibt viel Dunkelheit. Wir haben das letzte Woche gesehen, dass sein Vater und sein Großvater absolut gottlose Könige waren. Und so ist dieser Josia, steht dafür, dass wir mehr brauchen als einen Josia. Wir brauchen einen besseren König. Das Volk Israel braucht einen besseren König als Josia, der nicht in so einer Tragik endet, wie wir das gerade gelesen haben. Das Volk braucht einen König, der nicht nur Opfer anordnet, sondern der selbst das Opfer ist. Das Volk braucht einen König, der nicht nur Opferlämmer spendet, sondern der selbst zum Opferlamm wird. Das Volk braucht nicht nur einen König oder braucht nicht einen König, der nur Mensch ist, sondern der Gott selbst ist. Das Volk braucht einen König, der das Gesetz nicht nur wiederentdeckt, sondern der das Gesetz erfüllt. Das Volk braucht einen König, der nicht in einer sinnlosen Schlacht stirbt, sondern einen König, der in der wichtigsten Schlacht der Weltgeschichte stirbt. Das Volk braucht einen König, der nicht nur ins Grab gelegt wird, sondern der auch wieder daraus aufersteht. Das ist der Blick über Josia hinaus. Und wir wissen das aus dem Rückblick, aus dem Neuen Testament, dass wir diesen besseren König in Jesus haben. Dass wir diesen besseren König haben. Jesus tut das, was wir nicht tun können. Jesus tut das, was auch selbst ein Josia nicht tun kann. Wir brauchen diesen besseren König, der selbst sich selbst als Opfer gibt. Wir brauchen nicht weiter Brandopfer um Brandopfer um Brandopfer zu bringen, damit unsere Schuld gesühnt ist, sondern wir haben diesen König, der selbst das Opfer wird und unsere Schuld ein für alle Mal sühnt. Wir brauchen diesen besseren König, der durch seinen Gehorsam das Gesetz vollkommen erfüllt. Wir brauchen diesen besseren König, der seinen Tod stellvertretend für uns gibt. Der stirbt, obwohl er nicht hätte sterben brauchen, und der das stellvertretend für uns tut, damit wir nicht sterben brauchen, damit wir Leben haben. Wir brauchen diesen besseren König, weil er tatsächlich vom Tod aufersteht. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Sünde besiegt. Er hat die Macht des Satans gebrochen. Und er steht da stellvertretend für uns. Das ist unser König. Das ist unser König. Und ich lade dich ein, dass du diesem König begegnest heute Morgen. Dass du dich anrühren lässt von diesem besseren König und du sagen kannst, ja, Jesus ist der bessere König für mich in meinem Leben. Und Jesus setzt mit seinen Jüngern das Abendmahl ein. Er feiert das Passamahl, die Erinnerung des Volkes Israel an den Auszug aus Ägypten und die Befreiung aus der Sklaverei. Und er deutet es um und sagt, dieser Kelch, von dem ihr jetzt trinkt, das ist mein Blut. Und dieses Brot, von dem ihr jetzt esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Und ich schließe mit euch einen neuen Bund. Einen neuen Bund. Und in diesem neuen Bund erleben wir, dass Jesus das Opfer ist für uns. Dass er stellvertretend für uns stirbt und dass wir Leben haben. Glaubst du das? Folgst du diesem König? Ich lade dich ein, dass du das beim Abendmahl bekennst. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Und indem du nach vorne kommst und dir das Abendmahl nimmst, bekennst du, ich halte an diesem König fest. Ich weiß, ich komme nicht selbst klar. Ich kann nicht das tun, was ich tun müsste, um bei Gott gerecht zu sein. Aber ich habe einen König, einen besseren König, der das getan hat, was ich niemals tun konnte. Der sein Leben für mich gegeben hat. Du darfst vor Jesus sein, darfst ihm begegnen. Und ich lade dich ganz herzlich dazu ein. Amen. Ich bitte die Helfer für das Abendmahl nach vorne. Von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns Leben zu schenken. Dass du gekommen bist, um all unsere Schuld zu sühnen. Um dafür zu sterben, dein Leben zu geben. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du der bessere König bist, der all das erfüllt und tut, was wir nicht tun können. Der uns gerecht macht vor Gott, dem Vater. Und ich danke dir für das Abendmahl, was wir als Gemeinde feiern dürfen. Dieses Fest deines neuen Bundes, dass wir zu dir gehören und dass wir mit dir Leben haben. Amen. Ihr dürft gerne nach vorne kommen zum Abendmahl.